Ihr kennt sicher den Satz, jeder ist normal, bis du ihn näher kennenlernst. Das ist ja so eine etwas süffisant resignierende Feststellung, dass eben jeder seine Macke oder seine Macken hat. Jeder ist normal, bis du ihn näher kennenlernst. Etwas anders kommt dann der Leitspruch der Lebenshilfe daher. Die Lebenshilfe ist ja eine Organisation, die sich für Behinderte einsetzt, Wohnheime unterhält und betreutes Wohnen und dergleichen mehr. Und deren Leitspruch lautet, es ist normal, verschieden zu sein. Also Unterschiedlichkeit als Normalität im Miteinander der Menschen. Das ist sicherlich eine erheblich positivere Einstellung zu der Unterschiedlichkeit, die wir alle miteinander haben. Und die Frage ist, was ist dein persönlicher Leitspruch? Eher so, naja, hat jeder so seine Macke, müssen wir mit klarkommen? Oder ist es vielleicht auch eine bereichernde Unterschiedlichkeit, die wir in dem anderen Menschen sehen können? In unserer Predigtreihe, die wir im Augenblick haben, die überschrieben ist Einander, geht es ja um Beziehungen. Und da ist die Frage, wie sieht denn gelebte Gemeinschaft bei uns zum Beispiel im Spektrum aus? Wie sieht gelebte Gemeinschaft in unseren Familien aus? Und welche guten Leitplanken gibt uns die Bibel, um ein vernünftiges, gutes Miteinander, gesunde Beziehungen leben zu können? Und der Bibeltext, der heute für die Predigt zugrunde liegt, der zeigt uns, dass die Frage, wie man miteinander umgehen soll, wenn die Meinungen auseinandergehen, immer schon groß war. Das ist kein neues Problem in unserer Zeit. In der jungen Christengemeinde in Rom zum Beispiel, auch damals schon eine multikulturelle Gemeinde, da waren Judenchristen, da waren Heidenchristen, Christen aus unterschiedlichen Herkünften eben, da gab es auch schon Meinungsverschiedenheiten. Und da gab es Spannungen, da gab es Schwierigkeiten. Und Paulus widmet sich im Römerbrief genau diesen Schwierigkeiten, die damals da aufgetreten waren. Und wir wollen uns heute ansehen, wie Paulus auf diese Fragen eingeht. Und der Bibeltext für die Predigt heute steht in Römer 14, die Verse 1 bis 6. Und dann noch Kapitel 15, die Verse 5 bis 7. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßst? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Und dann weiter in Kapitel 15, Abvers 5. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Habt ihr eben genau hingehört? Wir haben in Vers 5 im 14. Kapitel gelesen, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Da möchten wir sagen, wie jetzt Paulus, kann jetzt jeder machen, was er will? Was bedeutet das? Aber wenn wir den Abschnitt in seinen ganzen Kontext stellen, dann merken wir, wer das so interpretieren wollte, liegt absolut daneben. Und Paulus ist sehr wohl ein Freund sehr klarer Werte und ein Freund des Befolgens der Gebote Jesu und lässt an der Klarheit des Evangeliums und seiner Aussagen nicht rütteln. An die Galater schreibt er in seinem Brief im 1. Kapitel Vers 9, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und so kann es auch in diesem Abschnitt nicht um Beliebigkeit gehen in der Nachfolge und im Miteinander. Worum geht es also? Wir wollen zunächst einmal so ein wenig auf den Hintergrund schauen, der diesem Bibelabschnitt zugrunde liegt, bevor wir dann uns besonders mit dem letzten gelesenen Vers befassen. In den Kapiteln 14 und 15 geht es eben um das Zusammenleben von Judenchristen einerseits und Heidenchristen andererseits. Und da gab es durchaus sehr spannende Fragen, nämlich zum Beispiel die, ob das mosaische Gesetz für alle, auch für die Heidenchristen, bindend ist. Also zum Beispiel die Frage, ob sich die Heidenchristen beschneiden lassen müssten oder ob die jüdischen Speisevorschriften für die Heidenchristen genauso gelten, ob die weiter gelten oder wie steht es um das Sabbatgebot. Und alle Auslegungen auch zu diesen Geboten, die dahinter standen, die die Judenchristen ja mit in diese Gemeinde hineinbrachten. Und auch noch die grundsätzliche Frage, wie sieht das denn aus mit der Mission anderer Völker, der Heiden aus Sicht der Juden? Das war ja für die Judenchristen nicht selbstverständlich. Und wenn wir in Apostelgeschichte 10 lesen, dann können wir erahnen, wie schwierig das war, zum Beispiel für Petrus, das zu akzeptieren, dass diese gute Nachricht, das Evangelium, auch den Heiden gebracht werden sollte. Und erst nachdem er in einer Vision eine wirkliche Lektion von Gott erfahren hat, war er dann bereit, den römischen Hauptmann in Caesarea aufzusuchen und ihm und seinem ganzen Haus das Evangelium zu bringen. Und bei diesen Dingen war es nicht nur die Frage, was richtig ist, was diskutiert wurde, sondern es wurde wirklich sehr grundsätzlich. Indem man nämlich im Grunde fragte, ist jemand denn wirklich Christ, wenn er dies oder jenes tut oder lässt? Und wenn es anfängt, dass wir einander so in Frage stellen, dann liegt darin die Sprengkraft auch für eine Gemeinde. Es war nicht nur so der die Frage nach den äußeren Verhaltensweisen, sondern wirklich die ganz grundsätzliche Frage, ist der andere wirklich bekehrt? Und das, obwohl ja all diese Fragen, die da diskutiert wurden, nicht einmal die wirklich wesentlichen Grundsteine des Glaubens überhaupt berührten. Also, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist, und dass er seine Nachfolger und Nachfolgerinnen zu einem Leben aufruft, das dem Evangelium verpflichtet ist. Die konkreten Fragen, um die es da im Römerbrief ging, die betreffen uns heute so nicht mehr. Dafür gab und gibt es heute manche andere Fragen, die auch genauso Sprengkraft haben. Und wir sollen verstehen, und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund dieses Abschnitts, dass es eben bei der Nachfolge Jesu nicht um irgendeine Gesetzlichkeit geht, um ein sozusagen Kochbuch, man nehme und man tue, sondern es geht um ganz viel mehr, um anderes. Es geht eben nicht darum, dass wir sagen, ein Christ tut das und das nicht oder als Christ sollten wir das und das tun. All solche Gebote und Weisungen sind im Grunde nicht anderes als Gesetzlichkeit. Und aus Gesetzlichkeit kommt dann ganz schnell der Gedanke, dass wir uns unsere Rettung, unser Heil verdienen können, eben indem ich bestimmte Dinge tue und andere lasse. Und dem entgegen ist die Botschaft des Evangeliums, dass die Rettung einzig und allein durch Jesus Christus und in seiner Gnade begründet ist. Und aus dem Evangelium, aus dieser frohen Botschaft, können wir dann auch die Maßstäbe ableiten, die für das Miteinander gültig und bindend sind. Ich denke da so insbesondere an die Bergpredigt, die wir in Matthäus Kapiteln 5 bis 7 nachlesen können. Und vor diesem Hintergrund, dass es darum geht, nicht in Gesetzlichkeit zu verfallen, sondern wirklich zu begreifen, was sind denn die Grundelemente und die wichtigen Fundamente unseres Glaubens. Vor diesem Hintergrund fasst Paulus seine Mahnungen aus den Kapiteln 14 und 15 dann zusammen in der Aussage, die wir zum Schluss gelesen haben, Kapitel 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und diesen Vers wollen wir uns etwas genauer anschauen. Denn in ihm stecken drei sehr grundsätzliche Punkte. Das erste, eine Tatsache. Christus hat uns angenommen. Das zweite ist eine Aufforderung, wir sollen einander annehmen. Und das dritte ist das Ziel, um das es geht, dass Gott geehrt wird. Christus hat uns angenommen. Wie hat er uns angenommen? Es ist ja eine Binsenweisheit, dass man sich seine Familie, seine natürliche Familie nicht aussuchen kann. Die ist so, wie sie ist. Ich habe zwei ältere Schwestern und einen deutlich jüngeren Bruder. Und das macht das auch nicht immer so ganz einfach, weil wir alle, obwohl aus einem Stall, denkbar unterschiedlich sind. Das ist einfach so. Und ich glaube, jeder von euch, der leibliche Geschwister hat, wird das bestätigen. Die sind ganz schön unterschiedlich. Und die Tatsache ist, Gott hat uns als Familie so zusammengestellt, und er möchte, dass wir einander akzeptieren und vernünftig miteinander umgehen. Und was unsere Familie angeht, kann ich sagen, Gott sei Dank, gelingt uns das auch mehr oder weniger ordentlich. Natürliche Familien entstehen also, weil Gott zwei Menschen, die Eltern, zusammenstellt und ihnen Kinder mit all ihren besonderen Charaktereigenschaften schenkt. Und wie entsteht Familie Gottes? Oder anders gefragt, warum bist du heute hier im Gottesdienst? Weil wir alle so super nett sind? Oder weil man eben sonntags in den Gottesdienst geht? Oder ich weiß nicht, was vielleicht an sonstigen Gründen da mitschwingen mag. Aber ist nicht der eigentliche Grund doch der, dass Christus jeden, der sich auf sein Erlösungswerk beruft, bedingungslos annimmt und dass das dann auch die Grundlage unseres Glaubens und unseres Miteinanders ist. Und darum nochmal, es ist wichtig, dass wir jetzt genauer hinsehen, wie nimmt Christus uns an. Paulus stellt ja eine Tatsache fest. Christus hat euch angenommen und das ist, wenn man es grammatikalisch betrachtet, indikativ. Das ist die Beschreibung einer Realität. Das ist nicht irgendeine Annahme, die irgendwann in der Zukunft liegt oder von irgendwelchen Bedingungen abhängig ist oder von irgendwelchen sonstigen Faktoren, sondern diese Annahme ist geschehen, als Christus für uns ans Kreuz ging. Wir sind angenommen. Das heißt, in diesem Fall sind wir passiv. Wir sind Nicht wir sind angenommen, wir sind nicht die Handelnden, sondern Christus ist der Handelnde. Und noch eine Besonderheit hat diese Aussage, wie sie im Urtext steht. Paulus wählt da im griechischen Text eine Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Nun kann ich kein Griechisch, aber sowas kann man ja nachlesen. Und diese Zeitform im Griechischen, die drückt eben aus, dass es eine Handlung ohne Anfang, ohne Ende ist. Eine bestehende Handlung, eine Tatsache, die Fortbestand hat und die eben da war. Und er will damit sagen, dass eben unsere Annahme durch Jesus ein zeitloser Fakt ist. Sie war und sie ist und sie wird sein. Das liegt darin. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundlage, dass wir uns dieser so umfassenden, bedingungslosen Annahme Jesu bewusst sein dürfen. Jeder von uns. Und gleichzeitig ist das die Grundlage, die uns klar sein muss und klar sein darf, dass wir deswegen von Jesus angenommen sind, dass er den ersten Schritt getan hat. Johannes drückt das in seinem ersten Brief so aus: Das ist das Fundament der Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. 1. Johannes 4, Vers 10. Wobei wir die Begriffe Liebe und Annahme in diesem Falle in etwa gleichsetzen können. Seine Liebe zu uns bedeutet auch seine Annahme. Und Jesus nimmt dich und mich an, nicht weil wir so toll sind, sondern obwohl wir sind, wie wir sind. So nimmt er uns an, weil er uns liebt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, den wir immer im Kopf haben müssen. Ich habe lange nach einem Beispiel gesucht, um das so ein bisschen zu illustrieren. Und irgendwie ist das eine Tatsache, die so grundsätzlich, so umfassend ist, dass es kaum ein menschliches, gescheites Beispiel dafür gibt. Vielleicht ein schwaches Abbild ist das, wenn wir uns einen Asylbewerber vorstellen, der seinen Antrag einreicht und darum fiebert, dass dieser Antrag angenommen wird. Und irgendwann bekommt er den Bescheid, dein Asylantrag ist angenommen. Dann weiß er, ich bin hier in diesem Land angenommen, ich darf hier bleiben. Ein, wie gesagt, sehr schwaches Abbild dessen, was Jesus mit uns macht. Wir haben es schriftlich in seinem Wort. Ja, du bist angenommen, du gehörst dazu und das ist keine zeitlich befristete Annahme. Du musst diesen Antrag nicht wiederholen. Du bist angenommen. Und vor diesem Hintergrund kommt Paulus dann zu der Aufforderung in diesem Vers: Nehmt einander an. Und das ist eine ganz klare Befehlsform, das ist Imperativ. Nehmt einander an. Das ist nicht irgendwie eine Option, so nach dem Motto, wenn du so freundlich wärst und gelegentlich den anderen annehmen würdest. Nein, nehmt euch gegenseitig an. Das ist ganz klare Aufforderung, klarer Befehl. Warum dieser Befehl? Darin wird deutlich, dass die gegenseitige Annahme nicht etwas ist, was automatisch geschieht. Es ist gewissermaßen nicht unsere DNA, dass wir den anderen einfach so annehmen. Vielmehr ist unsere Lebenswirklichkeit doch die, dass wir erstmal mit Vorbehalten und größter Vorsicht auf den anderen zugehen und dann mal abchecken, ob wir ihn annehmen können. Und da ist Ablehnung schneller an der Tagesordnung als Annahme. Und Paulus sagt hier, nein, das ist nicht eure Option. Nehmt einander an. Und dazu muss man ja auch sagen, auch eine Gemeinde Gottes, auch Spektrum, ist ja keine spannungsfreie Zone. Wie in natürlichen Familien, so gibt es auch in einer Gemeinde immer mal wieder Konflikte und Schwierigkeiten und Nöte. Es gibt positive und negative Höhepunkte. Und wie in einer natürlichen Familie sind wir auch in der Gemeinde nicht diejenigen, die über die Zusammenstellung der Personen entscheiden. Gott stellt in einer Ortsgemeinde und in seiner weltweiten Gemeinde Alte und Junge, Reiche und Arme, Superschlaue und weniger Schlaue und wie wir die Gegensätze weiter ausführen wollen, die stellt er zusammen. Und er sagt, nehmt einander an. Bei uns in dem Spektrum haben wir gewählt die Herausforderung, dass wir auch Menschen aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Ethnien und Hintergründen zusammenführen wollen. Und darüber steht, nehmt einander an. Das ist eine gewaltige Aufgabe, der wir uns immer wieder neu stellen müssen. Das ist nicht einmal geschehen und für immer gültig, sondern es ist, muss jeden Tag auch neu gelebt werden. Das ist die Aufforderung von Paulus. Nehmt einander an. Wenn wir das Wort annehmen hier nochmal genauer betrachten, man könnte es auch übersetzen mit aufnehmen. Das ist der gleiche Begriff, den man zum Beispiel verwenden würde, um einen Gast oder einen Hausgenossen bei sich zu Hause aufzunehmen. Also darin liegt auch ein Hinweis auf eine verhältnismäßig enge Lebensgemeinschaft und eine dauerhafte Gemeinschaft. Das gleiche Wort, um es zu verdeutlichen, verwendet Paulus im Brief an Philemon, den er dem entlaufenen Sklaven Onesimus mitgibt, wo er sagt, nimm diesen Onesimus, der von dir weggelaufen ist, wieder bei dir auf. Das ist das gleiche Wort, aufnehmen, annehmen. Und mit dieser Wortbedeutung aufnehmen, bekommt diese Aufforderung noch eine etwas größere und, wie ich meine, fast ungeheure Dimension. Dieses An- bzw. Aufnehmen steht eben in dem Zusammenhang, den wir eingangs beschrieben haben. Lasst euch nicht durch unterschiedliche Auffassungen auseinandertreiben. Lasst euch nicht durch irgendwelche haarspalterischen theologischen Auseinandersetzungen auseinandertreiben. Lasst euch nicht durch Geschmacksfragen auseinandertreiben. Der eine singt gerne Hymnen, der andere gerne moderne Lobpreismusik und der dritte noch etwas anderes. Nehmt einander an. Nehmt auch den unterschiedlichen Geschmack, den jeder Einzelne hat, an. Und wenn das in der Gegenseitigkeit geschieht, kann man aus diesen unterschiedlich geformten Geschmäckern durchaus eine gute Synthese bauen. Der zentrale Punkt ist, dass wir in dem anderen den Menschen sehen, den Gott genauso liebt wie mich und für den er denselben hohen Preis bezahlt hat. Das ist die Basis, die unser Miteinander und das gegenseitige An- und Aufnehmen überhaupt erst ermöglicht. Und diese Basis setzt dann gleichzeitig auch die Spielregeln für unser Miteinander. Und wenn wir nochmal an den Eingangstext denken, wo ich das zitiert habe, dass Paulus sagt, jeder sollte seiner Sache gewiss sein, die er tut. Nein, das gegenseitige Annehmen ist eben kein Freibrief für jedwedes Verhalten. Im Gegenteil, unser Miteinander soll es ermöglichen, dass wir uns ja auch entwickeln als Persönlichkeiten, als Christen und dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir sind aufgefordert, einander zu helfen, dadurch, dass wir da, wo es dran ist, dem anderen Mut machen, aber wo es auch dran ist, den anderen möglicherweise ermahnen. Im Hebräerbrief heißt es im Kapitel 12, Verse 15 und 16, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. In diesen Versen wird deutlich, dass gegenseitiges Sich-Annehmen auch die Annahme von Korrektur bedeutet. Das ist unbequem und das tut mitunter auch weh. Aber wenn es auf der Basis geschieht, wie Christus uns angenommen hat, dann ist gegenseitige Korrektur ein sehr heilsamer, ein sehr guter Prozess. Und das führt dann auch zum Wachstum, dem persönlichen Wachstum im Glauben und auch Wachstum der Gemeinde. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachstum gleich Entwicklung. Und Wachstum braucht eben Korrektur. Das sehen wir bei unseren Kindern. Sie brauchen die Korrektur in der Erziehung. Wir sehen das auch in der Natur. Wildes Wachstum ist Wildwuchs. Da muss man hergehen und auch mal die Heckenschere ansetzen und zurückschneiden. Korrektur gehört zum Annehmen dazu. Und am vergangenen Sonntag haben wir von Guido ein gutes Beispiel dafür gehört, was es bedeutet, so zusammenzuwachsen und einander anzunehmen. Dass wir eben wie in einem Körper jedes Organ das andere braucht, dass wir so voneinander auch abhängig sind. Und nur in dieser wirklich evangeliumszentrierten und orientierten Annahme und in diesem Miteinander ermöglicht es, dass wir zu diesem eigentlichen Ziel kommen, was als drittes in diesem letzten Vers genannt wird, nämlich, dass Gott geehrt wird. Das ist ja das Ziel unseres persönlichen Lebens, genauso wie das Ziel unserer Gemeinde, dass alles zur Ehre und zum Lob Gottes ist. Nun, wie sieht das aus, Gott zu loben? Wir haben eben hier gemeinsam gesungen. Ist das Lob Gottes? Oder wenn wir gemeinsam beten, ihn loben, ihm danken, ist das Lob Gottes? Sicher auch, aber nicht nur. Ehre Gottes, dass Gott geehrt wird, und Lob Gottes kommt auch in anderen Dingen zum Ausdruck. Stellt euch mal gerade so eine Situation vor, vielleicht irgendwo im Supermarkt vor der Kasse, wenn ihr dann so richtig unerzogene Kinder erlebt. Und ich meine jetzt nicht so ein bisschen frech, sondern ich meine, um es mal salopp zu sagen, richtig rotzfreche Kinder. Was denkt ihr dann über die Eltern? Habt ihr dann besonders nette Gedanken über die Eltern? Oder denkt ihr, da ist wohl einiges schiefgelaufen? Ich weiß, das Beispiel, das hinkt ein Stück, weil nicht immer sind Eltern für alles verantwortlich, was die Kinder tun. Da verstehen wir uns sicherlich richtig. Aber es ist doch wohl so, dass wir von da auch ein Stückchen ableiten, wie es in der Familie aussieht. Und Gottes Lob entsteht durch ein gesundes, gutes Miteinander, wo wir uns gegenseitig auch erziehen können, wo wir einander helfen können, uns so zu verhalten, wie es der Gemeinschaft und wie es Gottes Ehre nützt. Und es geht darum, dass wir das so ganz verinnerlichen, dass dieses Miteinander so essentiell wichtig ist. Jesus selbst sagt ja, dass dieser Umgang miteinander das Aushängeschild für die Gemeinde ist. In Johannes 13, 35 sagt er: An eurer Liebe untereinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht am gemeinsamen Singen, nicht am gemeinsamen Beten, sondern an eurem Umgang miteinander. Darauf kommt es an. Das ist das Aushängeschild. Diese Atmosphäre spüren Menschen, die zu uns hereinkommen. Sind da Leute, die einander wirklich angenommen haben, die so miteinander umgehen? Darum geht es, den anderen annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das können wir uns nicht oft genug wiederholen und sagen, dass wir so angenommen sind, wie wir sind. Und wenn wir gerade den bewusst annehmen, bei dessen bloßen Anblick wir schon Puls kriegen, wenn wir das schaffen, dann ehrt das Gott. Und wir werden es nicht aus uns schaffen, sondern nur in dem Bewusstsein, dass wir selbst die Angenommenen sind. Und dass wir aus dieser Liebe Gottes einfach nur leben können. Oder wenn wir nach einem Streit auch zur Versöhnung wieder die Hand reichen. Das ehrt Gott. Oder einfach die Frage, wo ist dein persönliches Potenzial, Gott auf diese Weise zu ehren? Ich glaube, da haben wir alle eine Menge zu tun. Nochmal dieser ganze Vers. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Unsere gegenseitige Annahme ist nicht in persönlichen, höflichen Umgangsformen begründet, sondern in der Tatsache, von Christus angenommen zu sein. Und auch allein aus dieser Tatsache erwächst dann die Möglichkeit der gegenseitigen Annahme. Das Heilshandeln Gottes in Christus, das ist die Grundlage für unser Miteinander und das führt uns dann zu dem Ziel, Gott zu ehren. Und ich dachte so, dieses annehmende Miteinander ist so etwa wie ein schönes, riesengroßes Puzzle, was fertig zusammengelegt ist. Das ergibt ein schönes Bild und wenn man es geschafft hat, freut man sich über dieses schöne Bild. Und wenn Steine drin fehlen würden, wäre das Bild nicht so schön. Sind wir so ein gut zusammengelegtes Puzzle als Gemeinde, dass sich unser Schöpfer, unser Herr an diesem schönen Bild freuen kann? Das ist der Wunsch und die Aufforderung, die Paulus uns hier mitgibt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wenn wir diese Aufforderung hören, einander anzunehmen, dann möchten wir fast ein Stück zurückweichen und sagen, das können wir nicht, weil es viel zu viel Verschiedenheiten gibt, Unterschiedlichkeiten in Meinungen und Gedanken und Geschmack und was wir immer nennen möchten. Aber du sagst es, weil du uns selbst angenommen hast und weil du uns helfen willst, den anderen anzunehmen. Und du möchtest, dass wir in der gegenseitigen Annahme ein Zeugnis nach außen sind, dass wir deine Liebe nach außen darstellen, dass es bekannt wird. Ja, in dir ist eine Basis für Gemeinsamkeit gelegt. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns jedem Einzelnen von uns hilfst, dass wir das in unserem Alltag leben können. Dass wir es hier in der Gemeinde leben, dass wir es in unseren Familien leben, dass wir es auch in unseren Nachbarschaften leben können, dass wir in dem anderen zunächst den sehen, den du lieb hast, für den du ans Kreuz gegangen bist, genauso wie für mich. Schenk uns, dass das ein deutliches Zeugnis nach außen wird und dass wir so dich auch ehren. Amen.